Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wir bleiben beim Blick in die USA. Jetzt im Gespräch mit dem Künstler Thomas Demand. Er hat seit 10 Jahren neben seinem Berliner Atelier ein zweites Standbein in Los Angeles aufgebaut. Kurz vor dem Lockdown im Frühjahr ist er mit seiner Familie nach Berlin zurückgekommen und seitdem nicht mehr wie früher alle 14 Tage hin und her gependelt. Schönen guten Abend, Herr Demand.
Guten Abend.
Als Donald Trump vor 4 Jahren zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt worden ist, da haben Sie hier bei uns in Fazit gesagt, es habe die Dummheit gesiegt. Die ganze Welt werde zu spüren bekommen, wie sie der Dummheit und Ignoranz dieses Präsidenten ausgeliefert sein werde. Wie haben Sie diese 4 Jahre unter Trump erlebt?
Ja, also zurücknehmen muss ich, glaube ich, davon nichts. Ich habe die Niedertracht, mit der die Projekte verfolgt worden sind, die Trump inzwischen geliefert hat, die habe ich unterschätzt. Die glaube ich, niemand hat sich ausdenken können, wie bösartig man Politik betreiben kann. Das hat auch, glaube ich, das deutsche Publikum erst in den letzten halben bis dreiviertel Jahr festgestellt. Aber vor Ort hat man doch gesehen, dass an jeder Kleinigkeit solche Unverschämtheiten und solche Bösartigkeiten am eigenen Volk vollzogen worden sind, wie man sich nicht für möglich gehalten hatte. Das andere, was mich doch auch überrascht hatte, war, wie viel in unserer Gesellschaft, in der amerikanischen noch mehr als in der deutschen, weil ich glaube, dass die deutsche Verfassung einfach sehr viel moderner ist und auch sehr viel geregelter ist, aber wie viel auf noch ein Gentleman's Agreement beruht, also dass man bestimmte Sachen einfach nicht macht. Das war mir nicht klar, wie sehr auch dann diese Exegese der Verfassung in Amerika, wie große politische Rolle die spielt. Und sehr oft waren viele von diesen Sauereien, die da geliefert haben, da gibt es gar keine Handhabe dagegen. Die war ganz offensichtlich moralisch verkommen und unter aller Kritik, aber sie war nicht illegal. Und das hat mich sehr überrascht. Was ich immer schon beobachtet hatte in Amerika, war, dass meistens die Republikaner das Land in den Graben fahren und dann die Demokraten den Scherbenhaufen übernehmen müssen, 8 Jahre brauchen, um das wieder einigermaßen aufzustellen. Und so wird es auch wohl diesmal sein, hoffentlich aber nicht in 8 Jahren, sondern nach 4 Jahren. Das ist natürlich ein Rekord.
Wie hat sich die Stimmung im kreativen Los Angeles verändert?
Total depressiv. Also als ich ankam vor 10 Jahren, 11 Jahren fast, müssen sich vorstellen, gehen Sie zu einem Abendessen und dann redet man erstmal eine halbe Stunde, wie man hergefahren ist und wie das Wetter war oder wie das Wetter wird und wie man wieder zurückfährt. Und so parliert man halt sich durch einen kurzen Abend. Und inzwischen war das einfach so die letzten 2, 3 Jahre, dass jedes Gespräch innerhalb von 5 Minuten auf Politik kam und sich die Leute einfach die erschütternden Details gegenseitig vorgelegt haben. Hast du das gehört? Hast du das gelesen? Und es wurde zunehmend deprimierter. Also nicht nur deprimierender, sondern auch die Leute haben das auch wirklich inzwischen den Mailverkehr, den ich aus Los Angeles kriege, die Leute entschuldigen sich die ganze Zeit ohne großen Grund, das ist ja nicht ihre Schuld, aber die wissen alle, dass das eine furchtbare Katastrophe ist und dass auch international die Staaten doch sehr viel an Respekt verloren haben. Das hat man gemerkt.
Ist das so in der Blase, sage ich jetzt mal, soll nicht despektierlich sein, ja, ja, in der Sie sich bewegen? Oder so wie hierzulande hat man ja den Eindruck, dass die Kulturszene mehrheitlich gegen Trump ist. Also wie ist das in den USA? Wie viel Gewicht haben Stimmen wie die von zum Beispiel jetzt Paul Auster und seiner Frau Siri Hüstwedt, die ja gerade kürzlich diese Initiative ins Leben gerufen haben, Writers Against Trump?
Ja, die haben in ihrer Blase sehr viel Einfluss und sie sind sozusagen das ist ein Bestätigungsraum, aber das ist ja auch das Problem. Man nennt es in Amerika heißen die Echo Rooms, glaube ich, Echo Chambers, und da ist es halt, man wird die ganze Zeit befördert, man seine eigene Meinung. Man hört aber selten von der anderen Meinung. Also man hört selten, es gab überhaupt keinen Austausch mehr. Ich kannte ein paar Leute, die Trump gewählt haben. Die reden heute nicht mehr drüber. Es ist auch wirklich schwierig. Also man muss sich wirklich darum bemühen, die Argumentation des sogenannten Gegners zu verstehen. Abgesehen davon, dass die Kunstwelt ja sowieso eher liberal ist, einfach schon per Definition liberal ist, weil sie das Neue sucht und die Veränderung. Gegenüber den Konservativen, die am besten wieder zurück ins 19. Jahrhundert wollen, die ist dann sowieso nicht sehr viel mit denen anzufangen. Aber man sieht so die Unterstützung, die Kreise, die Kunst unterstützen, sind ja durchaus konservative Kreise. Und die wurden sehr viel schweigsamer. Also da war viel weniger Austausch. Man hat das Thema auch vermieden in allen möglichen Gesprächen, weil man einfach niemanden beleidigen möchte auch letztlich. Ne?
Also würden Sie sagen, Donald Trump hat dafür gesorgt, dass sich die Menschen stärker politisiert haben?
Ja, absolut, hundertprozentig. Und zwar vom ersten Tag an. Also man erinnert sich daran, es gab eben diese Frauendemonstration, die glaube ich war ein Tag oder zwei Tage nach der Inauguration. Da waren 750.000 Leute auf der Straße in Downtown L.A. Sowas hat man einfach noch nie gesehen. Noch nie. Und wir sind dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, also mit dem Uber. Und der Uber-Driver hielt es für eine Trump-Demo. Da sieht man auch, dass der Austausch von Informationen überhaupt nicht funktionierte. Mhm. Aber die Politisierung der Gesellschaft, insbesondere des Kunstzusammenhangs, der Kunstkontext, der Kunstwelt, hat enorm zugenommen. Wird auch gefordert, das Narrativ. Ich glaube auch, dass die Diskussion innerhalb der Kunstwelt sich radikalisiert hat, was ja auch nicht gut getan hat. Aber der Widerstand hat sich auf jeden Fall sehr viel mehr manifestiert, als ich das in Amerika vorher kannte.
Mhm. Sie haben sich ja schon sehr früh mit dem Weißen Haus auseinandergesetzt in dieser Serie Presidency. Mhm. Ich erzähle es den Hörerinnen und Hörern. Darin hat sich Thomas Demand schon 2008 mit dem Weißen Haus eben auseinandergesetzt. Er hat ein Modell des Oval Office gebaut aus Papier, Karton und Konfetti. Das Ganze anschließend fotografiert und wieder vernichtet. Das ist so ein typischer Arbeitsablauf von Thomas Demand. Wie haben, wenn Sie jetzt zurückblicken, diese Trump-Jahre Ihre künstlerische Arbeit beeinflusst?
Das zeichnet sich noch ab. Ich bin ja nicht so schnell mit solchen Sachen. Aber die Obama-Jahre waren sehr kontrollierte Bilder. Das war die haben ja sehr genau aufgepasst, welche Bilder sie in die Welt schicken. Ich erinnere nur an die Liquidierung von Osama bin Laden. Da wusste man genau, was Bilder tun und wie sie rauskommen und was sie bedeuten können. Und da gibt's für den künstlerischen, also da gibt's für uns nicht so viel Raum, weil die Bilder bereits eigentlich alles Mögliche ausdrücken, was sie ausdrücken konnten. Mich interessierten natürlich eher so Bilder wie die erste Pressekonferenz von Trump, wo er sagte, er würde alles seinen Kindern übergeben und dann gefakte Aktendeckel irgendwie auf den Tisch legte, die niemand öffnen durfte, wo dann bewiesen werden sollte, dass er alle seine Geschäfte eben an den Family Trust überträgt, was aber nie passiert ist. Und diese Idee von Fake, die sich durch diese ganze Präsidentschaft zieht, die als Fake als Lebensprinzip und auch als Moralprinzip, das fand ich natürlich schon, das ist für künstlerische Bearbeitung schon sehr viel reicher als dieser kontrollierte intellektuelle Zugang zur Welt, den Obama gepflegt hat.
Bin ich gespannt, was daraus entstehen wird, Thomas Demand.
Es sind schon ein paar entstanden, muss ich sagen. Also das waren schon fruchtbare Jahre, aber ich meine, es gibt auch Bilder, die uns im Kopf bleiben werden, die wirklich erschütternd sind nach wie vor. Also mir wurden Bilder zugespielt von diesen Kindergefängnissen in Texas. Das ist unvergesslich, wenn man dann sieht, wie kleine 6 Monate bis 2, 3 Jahre alte Kinder auf diesen Silberfolien, die man kriegt, wenn man bergsteigt, damit man sich unter Umständen im Notfall decken kann. Das ist das Einzige, was sie hatten, auf dem Boden liegend in Käfigen, in Maschendrahtkäfigen, in einer verlassenen Walmart. Und die Betreuer durften sie nicht anfassen, damit da ja keine Bindung entsteht. Wenn man sowas sieht, dass die Regierung sowas verantwortet und dann auch noch diese Bilder zirkulieren, das ist unvergesslich. Solche Bilder werden bleiben und solche Bilder werfen auch kein gutes Licht auf die spätere Erinnerung an diese Präsidentschaft.
Welche Hoffnungen haben Sie jetzt in diese Wahl? Ist Joe Biden eine wirkliche Alternative oder ist erstmal alles besser als die Wiederwahl von Donald Trump?
Ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, aber man liegt da natürlich immer falsch, dass das Ganze zusammenfallen wird wie ein Soufflé. Ich hoffe, also die Präsidentschaft von Trump, man hört es jetzt schon so an Tönen, die so vollkommen überzogen sind in den letzten paar Tagen, in den letzten Kundgebungen, dass das einfach verschwinden wird, wie er dachte, dass der Virus verschwinden wird. Wird das wie eine lange, düstere Grippe verschwinden? Ich hoffe, dass die Demokraten auch den Senat erobern, weil sonst geht dieser Kleinkrieg weiter. Wenn sie nur den Senat erobern, aber nicht die Präsidentschaft gewinnen, ist auch noch nicht alles vorbei, denn dann würden sie das Impeachment einfach nochmal durchführen und ihn auch wirklich aus dem Amt jagen. Es gibt genug Anlässe dafür. Insofern hoffe ich, dass es auf jeden Fall dieses Land wieder aus diesem Tunnel herausfindet. Es hat sehr starke Institutionen, es hat ein sehr hohes Level an Selbst, Missachtung von dem Beamtentum dort. Es wird Jahre dauern, bis sie sich davon erholt haben, auch moralisch, auch innerhalb der Diskussion, innerhalb der Gesellschaft. Es wird ewig dauern, aber der Kompass, wenn der jetzt so umschwingt, wie alle sagen, dass er umschwingen wird, wird er auch einen moralischen Imperativ mit sich bringen, dass die Leute wieder gut zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Was ich fürchte, dass Trump jetzt schon verfolgt mit diesem, was Sie gerade ansprachen, mit diesem der frühen Deklaration seines Wahlsiegs, ist ja, dass er im Grunde eigentlich die Mythologien für sein Nachleben bereits sät, dass er vom Amt betrogen worden sei und sowas. Also gefährlich.
Der Künstler Thomas Demand lebt und arbeitet in Berlin und Los Angeles, soweit Corona das zulässt. Es bleibt spannend, welcher Präsident den Auftrag bekommt, diese Pandemie jetzt zu steuern. Thomas Demand, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.